Ja, schon eher noch wie Sherlock Holmes, wenn ich mir jetzt was aussuchen muss. Also natürlich ist das Auge immer das Erste, ne, was zum Einsatz kommt, also auch ohne Hilfsmittel. Aber am Ende ist es mit dem einen Blick natürlich nicht getan.
Zugriff! Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Heute geht es um Hände, genauer gesagt um die Handschrift. Und bitte sagt mir, dass ich nicht die Einzige bin, aber ich habe früher in der Schule, ich hoffe, es ist mittlerweile verjährt, ich war auch ein Kind, ab und zu mal die Unterschrift meiner Mama unter einer Arbeit, ich möchte nicht sagen gefälscht, aber doch, ich habe sie gefälscht, weil ich mich geschämt habe, meine Note zu zeigen. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf die heutige Podcast-Folge.
Franz, ich könnte dir auf jeden Fall sagen, unser heutiger Gast könnte das aufdecken und würde das erkennen, ob das deine Unterschrift ist oder die von deiner Mama. Denn heute geht es um die forensische Handschriftenuntersuchung.
Das ist natürlich eine komplizierte Begrifflichkeit, aber wir wollen das natürlich heute alles erklären und haben uns dazu Kriminalhauptkommissarin Heike ins Studio eingeladen. Sie ist Handschriften-Sachverständige. Hallo, grüß dich.
Hallo. Schön, dass du da bist, Heike. Bevor wir gleich richtig ins Gespräch einsteigen, was genau steckt eigentlich dahinter? Wir hören mal kurz rein.
Drohbriefe, gefälschte Verträge, anonyme Bekennerschreiben. Auch im digitalen Zeitalter ist Handschriftenuntersuchung unverzichtbar. Im Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamtes Sachsen, genauer im Arbeitsbereich Urkunden und Schriften, wird jede strafrechtlich relevante Handschrift, wie Briefe, Unterschriften oder verdächtige Dokumente, genau analysiert. Ein Team aus 3 Bediensteten prüft hier jährlich bis zu 2000 Handschriftspuren und Vergleichsproben. Ihr Spezialgebiet? Die forensische Schriftanalyse. Dabei geht es nicht nur um die Schrift selbst, auch die Rahmenbedingungen sowie Schreibmittel und Schriftträger wie Stifte und Papiere werden unter die Lupe genommen. Die Fälle reichen von gefälschten Testamenten über Erpresserschreiben bis zu überregionalen Ermittlungen, etwa bei Betrugsserien. Geleitet wird das Team von Kriminalhauptkommissarin Heike.
So, Heike, jetzt mal Butter bei die Fische. Sind wir mal ganz ehrlich, wir leben in einer Welt voller E-Mails, Sprachnachrichten. Warum ist denn das Thema Handschriftenuntersuchung bei der Polizei noch so wichtig?
Weil Handschrift einfach zu einem sehr unverwechselbaren Produkt gehört, was individuell sehr unterschiedlich ist. Also es gibt immer noch, trotz der digitalen Welt, in der wir leben, also viele nutzen Handys, gibt es immer noch Notizen, die man sich macht oder Beleidigungen, was in unserem Bereich spielt. Aber Handschrift ist auch generell zum Lernen wichtig. Mhm. Und das haben die wissenschaftlichen Studien auch gezeigt, dass sozusagen, wenn was von der Hand in den Kopf geht, dass es dann länger haften bleibt.
Das heißt, es gibt immer noch genügend Schrift.
Genau, deshalb verwendet eigentlich jeder mehr oder weniger, auch heute noch, altersabhängig sicherlich auch, Schriften. Und es gibt natürlich auch noch den riesigen Bereich Unterschriften, die nach wie vor eine große Rechtswirksamkeit haben und im Geschäftsleben einfach gar nicht wegzudenken sind. Das ist nun nicht mehr alles auf Papier. Mhm. Die Formulare sind inzwischen digital, aber letztendlich ist es für uns egal, ob eine Unterschrift auf Papier geleistet wurde oder zum Beispiel auf einem Unterschriftenpad.
Okay, du kannst dich also quasi nicht über zu wenig Arbeit beschweren. Was man erstmal denkt, wenn man jetzt hört, es gibt gar nicht mehr so viel, aber du sagst doch, es gibt schon noch viel Schriftverkehr im Umlauf. Ne?
Genau, definitiv. Okay. Genau.
Kannst du uns das Schritt für Schritt erklären, wie du eine Handschrift analysierst? Was sind so wichtige Merkmale, sowas wie Druck oder Buchstabenform?
Ja, die Handschrift wird so generell vom Allgemeinen zum Besonderen analysiert. Allgemeine Schriftmerkmale, das sind eben solche, die in jeder Schrift vorkommen. Sowas wie Schriftlage, Schriftgröße, die Schriftweite, der Abstand, also wenn es ein Text ist, die Zeilenabstände zum Beispiel.
Was ist eine Schriftlage nochmal kurz?
Ob die Schrift jetzt mehr nach links oder mehr nach rechts gibt oder ob sie sehr steil ist. Es gibt auch Leute, die sehr steil schreiben.
Stimmt.
Und dann die Raumausnutzung insgesamt, also auf dem Papier oder auf dem Untergrund, auf dem Schriftuntergrund, wie wird der Raum genutzt und wenn man es erkennen kann, dann mit welchem Druck wird geschrieben. Das kommt natürlich immer aufs Schreibmittel an. Und dann gibt es halt besondere Schriftmerkmale, die nicht in jeder Schrift vorkommen und wo dann wirklich ins Detail gegangen wird, in die Bewegungsführung, und versucht wird zu schauen, wie sind die einzelnen Buchstaben aufgebaut und wie sind sie kombiniert miteinander. Und diese Kombinationen, die sind so individuell, dass man dann am Ende ein Ergebnis treffen kann.
Das heißt zum Beispiel, du würdest erkennen, hier kombiniert jemand immer das L und das S, obwohl er die Buchstaben einzeln schreibt, macht er beim L und S immer so eine Art zusammen oder beim T und M oder sowas in diese Richtung?
Genau, krass. Wir nennen das Ligatur, ja, wenn die Buchstaben verschmelzen sozusagen. Und das ist schon eine Besonderheit.
Und du würdest sagen, das kriegt man nicht abgestellt. Ich bin jetzt ein Erpresser, schreibe jetzt ein Erpresserschreiben und strenge mich bewusst an, natürlich mich zu konzentrieren und da das zu schreiben. Und du würdest sagen, nee, das kriegt man nicht raus aus dem Schriftbild?
Doch, abgestellt kriegt man es, wenn man genug Zeit hat, technisch dazu in der Lage ist. Also es reicht ja nicht nur, sich das vorzunehmen, man muss es auch umsetzen können und dann durchhalten können. Okay. Gerade bei Erpressungsschreiben, die sind ja nur nicht ganz kurz, ne? dann wird es schon schwierig.
Stimmt.
Das über die Idee von der Vorstellung durchzuhalten.
Mhm. Aber stimmt, wenn ich so Geburtstagskarten manchmal schreibe, nehme ich mir schon immer vor, am Anfang schön zu schreiben und merke dann unten, entweder der Platz wird eng oder ich habe keine Lust mehr, meine Hand tut dann auch irgendwann weh. Und dann wird es am Ende schon immer so ein bisschen, naja, die Oma wird sich schon denken können, was das heißt hier. Das ist ja alles Gute heißt, das wird sie sich schon denken können.
Aber kannst du, Heike, zum Beispiel auch Links- und Rechtshänder dann unterscheiden?
Also zum Teil ist es nicht immer möglich. Das kommt auf den Schriftuntergrund auch an und auf das Schreibmittel. Mit einem Kugelschreiber geschrieben zum Beispiel lässt sich das sehr gut analysieren. Einfach anhand der Ablagerung der Schreibpaste auf dem Papier. Aber ja, es ist nicht immer möglich, das ist zugegeben.
Aber Ablagerung heißt das, ich stelle mir das vor, jemand Rechtshänder schreibt, der schreibt ja quasi weg von der Schrift, da gibt es keine Ablagerung. Und ein Linkshänder wischt ja dann mit seiner Hand so ein bisschen über die Schrift, über das Geschriebene drüber. Ist denn das die Ablagerung, die du meinst? Die
Ablagerung war jetzt mehr die Paste auf dem Papier gemeint. Also das sind ja so kleine Splitterchen sozusagen, die sich der Reihe nach auf dem Papier niedersetzen. Und unter dem Mikroskop kann man natürlich diese Reihenfolge dann erkennen. Okay. Und dann sieht man eben, ob was linksrum oder rechtsrum geschrieben ist, sieht krass. Vielleicht auch, wie sich der Stift im Papier ein bisschen eingekratzt hat.
Ja, das, genau, beim Pulli hat man ja oft so Kratzspuren, finde ich auch, ja.
Also wir haben jetzt eben über allgemeine und besondere Schriftmerkmale so getrennt gesprochen. Manchmal kommt es natürlich auch vor, dass ein allgemeines Merkmal zu einem besonderen wird. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn wir eine besonders geneigte Schrift haben, also dass das fast so aussieht, als würde die Schrift jetzt auf dem Papier rumliegen. Und genauso ist denkbar, dass jemand einen besonderen Buchstaben oder eine Ziffer größer oder kleiner als alles andere schreibt. Sowas sind dann halt Merkmale, die ja, uns aufhorchen lassen und die Schrift auch nochmal individueller erscheinen lassen.
Okay. Ist das dann so ein bisschen wie hat sich seine Schreibweise entwickelt über die Jahre?
Genau, das ist auch ein großes Thema bei uns. Also haben wir jetzt jemanden als Verdächtigen, der noch am Anfang seines Schrifterwerbs steht, also in Schulen, Bombendrohungen, sowas war mal eine Zeit lang ein großes Thema. Dann sieht die Schrift natürlich anders aus als jetzt von jemandem, der schon etwas lebensälter ist, vielleicht auch viel schreiben musste in seiner beruflichen Entwicklung und da einfach eine andere Schrift ausgeprägt hat. Mhm. Und sowas sieht man halt an der Schrift und das ist auch das Interessante für uns und ein tolles Thema. Also gerade das Thema Altersschriften ist sehr spannend oder Krankheitseinflüsse. Deshalb ist es für uns auch immer wichtig, dass wir ein bisschen was zu dem Fall kennen und erfahren, wie die Schrift entstanden sein soll.
Okay. Was mir da auch auffällt, wo du gerade sagst, auch in der Schulzeit, man findet sich ja noch selber in der Zeit. Man sieht bei anderen Leuten, oh, die schreibt aber den Buchstaben so, oh, das finde ich schön, das möchte ich auch gern probieren. Ich weiß, ich habe wirklich verschiedene M's und P's und A, am A bin ich dann hängen geblieben. Ich schreibe das A immer mit einem Bogen oben und dann einem kleinen unten, ne? Mhm. Aber wenn ich schnell schreibe, wird es auch manchmal wieder ein normales A. Also ich habe das immer noch nicht richtig verinnerlicht, obwohl ich das A eigentlich immer mit diesem Bogen schreiben will. Und früher waren wirklich, je nach Fach oder je nachdem, wie ich gerade drauf war, sahen meine Buchstaben immer anders aus in meinem Heft, wo ich noch in der Schule war.
Aber die Idee vom A oder von den anderen Buchstaben, die du hast und umsetzt, ist ja trotzdem gleich geblieben. Mhm. Auch wenn sich das vielleicht nicht so abgelagert hat auf dem Papier, da sind wir wieder beim Thema Ablagerung. Aber die Idee, wie du einen Buchstaben schreibst, das war schon verinnerlicht. Und die Hand ist ja auch deine und die Umgebung. Ne? Und all dieses im Zusammenspiel ist dann halt das, was es ausmacht.
Du würdest trotzdem herausfinden, auch wenn ich das A verschieden schreibe, würde sie mir auf die Schliche kommen.
Ja, das kommt darauf an, wie viel Material ich von dir habe. Und das ist auch das Entscheidende für uns. Also wir brauchen schon genügend Vergleichsmaterial.
Es geht jetzt nicht wie in dem Test, den Christian vorhin gemacht hat, mit 4 Buchstaben.
Genau. Oder wenn, dann vielleicht halt, wenn ich noch andere Sachen hätte. Aber 4 Buchstaben sind in der Regel ganz schlechtes Thema.
Ich komme nochmal mit so einem Diktat in Schreibschrift bei dir vorbei. Dann machen wir das nochmal neu.
Versprochen. Genau. Zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer. Christian hat hier im Vorfeld das Wort Test schreiben lassen.
Von mehreren Personen
bei uns aus dem Team. Mal mit links, mal mit rechts. Und Heike sollte erkennen, ob es sich um eine und dieselbe Person handelt, ob es Mann oder Frau ist. Und das ist natürlich auf den ersten Blick so nicht zu erkennen. Und wie gesagt, ich hätte mich selber nicht erkannt, aber dass ich das mit links bin.
Trotzdem hat Heike schon erste Ermittlungsansätze dann geliefert. Ne? Ja. Also Mann, Frau hat sie erkannt. Das auch eine Vergleichsprobe war quasi 2-mal von der gleichen Person, das hat sie ja auch erkannt. Also das ist schon beeindruckend.
Ja. Und dann hast du ja auch gesagt, es kommt aufs Papier drauf an, wie dort hat derjenige durchgedrückt, woran sieht man, wo hat der angesetzt. Das ist natürlich jetzt so ohne Lupe auf den ersten Blick auch nicht zu erkennen. Ne? Ja. Okay. Und wie gesagt, ich finde meine Schrift zwischen der, was bin ich, die 3? Die 4?
Nee, du bist die 4 und...
Und die?
Die 7.
Die 4 und die 7 bin ich. Ja. Einmal mit rechts, einmal mit links. Mhm. Ich würde nicht erkennen, dass das dass ich das gewesen bin, weil mit meiner linken Hand ganz andere Buchstaben rauskommen. Mhm. Ich habe keine Kontrolle irgendwie über meine Hand. Das T, dieser Strich, S. Ja, so ein bisschen wie erste Klasse schreiben lernen.
Genau. Und die meisten hier sind auch unverbunden. Ja? Also das ist eben auch sowas, was sich dann nur darstellt bei längeren Texten oder wo man dann noch viel mehr Merkmale hat, die man auch analysieren
kann. Aber lässt sich das herausfinden? Ich überlege, meine Mutter zum Beispiel, da war in der Schule immer wichtig, zu DDR-Zeiten und auch, ne? Schreibschrift.
Mhm. Schreibschrift, ja.
Und das war bei uns, hat man es auch versucht, aber ich bin bei so einer Mischung aus Schreibschrift und Druckschrift hängen geblieben. Merkt man daran vielleicht schon, dass derjenige, der es geschrieben hat, jünger sein muss, weil er zum Beispiel mehr in Druckbuchstaben schreibt als jetzt in Schreibschrift, der vielleicht älteres Semester ist?
Definitiv. Also Schulausgangsschriften, so wie wir das so bezeichnen. Also Schulvorlagen spielen da schon eine große Rolle. Also wie hat jemand schreiben gelernt?
Krass.
Nach welcher Methode? Und oft ändert sich das auch. Also viele erzählen, dass sie gerade, wenn sie kurrentschriftlich, also schreibschriftlich gelernt haben, dass sie dann doch mehr auch in die Druckschrift kommen und auch umgekehrte Fälle gibt es. Also die diese Basisschrift oder die vereinfachte Schrift.
Also in der Schule habe ich auch nur Schreibschrift geschrieben.
Aber ich glaube trotzdem, man könnte daran vielleicht das Alter so ein bisschen trotzdem erkennen.
Ja,
ne?
Ja.
Kannst du denn vielleicht mal ein Beispiel nennen, wo so eine Handschriftenanalyse entscheidend war?
Ja, was mir sofort einfällt, ist ein Beispiel, was ich aus dem Studium kenne. Also da habe ich den Fall kennengelernt. Das ist schon ein relativ alter, aber ein spektakulärer. Aus DDR-Zeiten, das war schon 1981, der sogenannte Kreuzworträtselfall.
Kenne ich.
Und da war also ein 7-jähriger Junge wurde vermisst. Der wurde 2 Wochen später, also wurde die Leiche gefunden in einem Reisekoffer an einer Bahnstrecke. Und im Koffer befanden sich alte Zeitungen mit ausgefüllten Kreuzworträtseln. Und da war die Handschrift auch tatsächlich die einzige Spur, die irgendwie verwendet werden konnte. Sonst hatte man keine Alternativen. Und da wurde tatsächlich eine Schriftfahndung ausgelöst. Also man hat geschaut, welche Merkmale sind so besonders an der Schrift. Und dann wurden Altpapiercontainer durchsucht nach diesen Zeitungen. Es wurden sogar in Preisausschreiben nochmal initiiert, um weitere Vergleichsschriftproben zu sammeln. Es wurden Akten durchkämmt. Damals schrieb man ja noch Lebensläufe für Bewerbungen und sowas, alles handschriftlich. Also da wurde verglichen. Und die Ermittler hatten dann tatsächlich 550.000 Schriftproben. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die auch alle analysiert wurden und in verschiedene Rubriken klassifiziert. Und letztendlich war man dann auf eine Frau gestoßen, die auch bei sich die Zeitschriften hatte erstmal, die zu dem Koffer gehörten. Und die genauso geschrieben hat. Also da ging es dann um gleiche E-Öffnungen, DS-Schleifen waren ähnlich, identische Endstriche, gleiche Abrisse von Schriften oder das Verhältnis von Buchstabenhöhe und Breite. Also alles sowas wurde analysiert. auch typische Abkürzungen, die sie verwendet hat in den Kreuzworträtseln oder der Lösungsstil an sich. Das passte halt so gut zusammen, dass man gesagt hat, das kann nur die sein. Und über diese Frau, also das war keine Tatverdächtige, sondern einfach die einzige Bezugsperson, die da irgendwie reinpasste, hat man dann weitere Ermittlungen getätigt, also mit wem hat sie zusammengewohnt, wer waren die Freunde, wer ging da ein und aus. Und letztendlich ist man dann halt auf einen Mann gekommen, der dann auch relativ schnell sich in Widersprüche verstrickt hat und die Tat dann letztendlich zugegeben hat. Okay. Und das hat mich schon damals also sehr beeindruckt als Studentin, und das war eigentlich schon auch der Auslöser zu sagen, ja, wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, zu den Handschriften zu wechseln, warum oder dort anzufangen, warum sollte ich das nicht tun?
Da gibt es auf jeden Fall eine richtig spannende MDR-Doku auch dazu, glaube ich. Ne?
Bei
YouTube kann man sich die angucken.
Ja, genau. Und der zweite Fall, der mir einfällt, ist einer aus der persönlichen Arbeit. Die aktuellen Fälle kann ich natürlich nicht so nennen, aber das ist ein Fall aus 2003, der Kofferbombenfall, wo auf dem Dresdner Hauptbahnhof gegen 19 Uhr an einem Junitag, glaube ich, war es, ein Gepäckstück gefunden wurde, was keinem zugeordnet werden konnte und wo man letztendlich festgestellt hat, dass eine Bombe enthalten. Und das wurde dann mit einem Wasserstrahl bekämpft und der Inhalt, der kam dann auch auf unseren Tisch. Und der Inhalt des Koffers, der enthielt nicht nur einen Schnellkochtopf und verschiedene Steine und Splitterutensilien, sondern eben auch sowas wie eine Art Zeitzünder oder Wecker. Und der war befestigt an einem Taschenkalender. Und davon hatten wir noch Reste übrig, was übrig geblieben war nach der Öffnung. Und da war ein Etikett drauf, was den Preis schrieb. Also es war nur eine sehr, sehr kurze Schreibleistung. Aber letztendlich hat die dazu geführt, dass die Region, woher der Täter kam, weiter eingegrenzt werden konnte.
Konntest du an der Schrift
entdecken? An einem Preisetikett?
Na, das konnte ich nicht sagen, aber man hatte gefunden, zusammen noch, es gab noch Erpresserschreiben, die auch Bezug nahmen auf diese Bombe. Und in den Erpresserschreiben war auch so ein kleines Steinchen drin. Und über diesen Stein, die Steinart, die war halt so besonders, dass es in die Region Vogtland schon gedeutet hat. Und dann hat man eben im Vogtland, also das machen ja nicht wir, sondern die Ermittler, ne, alle Buchläden abgeklappert und ist dort halt fündig geworden. Und ich konnte das dann eben näher eingrenzen, dass das tatsächlich diese Beschriftung von einem Buchhändler aus diesem Buchladen sein konnte. Und so hat man die Schlinge immer weiter zugezogen und letztendlich ist man ja auch auf den älteren Herrn dann gekommen, der da in Geldnöten war und die Kofferbombe dann dorthin gelegt hat und auch gesagt hatte, dass der Zünder dann scharf geschaltet war.
Das heißt, dieses Etikett wurde von dem Buchhändler mit der Hand ausgefüllt, weil das kenne ich noch gar nicht, dass da Preisetiketten mit der Hand geschrieben werden.
Ja, das war so ein kleiner Buchladen.
Okay.
Und der hat alles mit der Hand ausgepreist. Also es war so ein winziges Klebeetikett, wie man auch auf Gefrierschränken oder ne, also auf irgendwelchen Klebegeschichten für einen Kühlschrank.
Aber es gibt es in kleinen Läden schon auch heute noch.
Ja.
Ich kenne das aus so Töpferläden und so, da wird das alles noch mit der Hand draufgeschrieben. So ein kleiner Aufkleber drauf und dann fertig. Braucht ihr immer oder brauchst du immer klassisches Papier, wo was draufgeschrieben ist, oder können das auch andere Dinge sein, wo du untersuchen kannst?
Also auf uns ist der Untergrund eigentlich relativ egal. Das ist nur entscheidend für die Spurensicherung dann. Papier ist natürlich transportabel. Das kann eingereicht werden und wir können das dann im Original unter das Mikroskop legen. Von irgendwelchen Wandbeschriftungen, da brauche ich dann natürlich Bilder, um zu entscheiden, wie das aussieht.
Also du könntest aber auch Graffitis zuordnen quasi.
Genau, das machen wir auch. Okay. Aber Graffiti ist halt, also wir reden da jetzt nicht von irgendwelchen Bubbles, die ausgemalt und gesprüht werden, sondern schon von sowas Ähnlichem wie ein Satz oder auch Text, die als Unterschrift gelten. Das funktioniert schon.
Okay. Was sind so ungewöhnliche Untergründe, auf denen ihr arbeitet oder analysiert?
Die du schon mal untersucht hast?
Tische sind relativ häufig oder Türen, also Holz ist relativ häufig, aber es geht eben bis hin zur Haut, zur menschlichen Haut, wo eine Beleidigung drauf geschrieben wurde.
Okay.
Also die Untergründe sind eigentlich nicht begrenzt.
Okay. Da hat jemand auf die Haut was draufgeschrieben? Ein Tattoo oder was?
Nee, ein Schriftzug, also du Hure.
Ja. Okay,
krass. Ah, und es war dann aber, um das mal einzugrenzen, jetzt keine lebende Person wahrscheinlich.
Genau. Das war ein Mordfall.
Okay. Ja.
Ah. Wow.
Krass. Wo das dann natürlich auch ein Hinweis war.
Hm. Wenn du das untersuchst, du hast es unter der Lupe, nimmt dich das mit? Also ich meine, du untersuchst ja da jetzt kein Stück Papier, sondern du hast da einen Menschen, den du dir gerade anguckst.
Ja, die Geschichten und die Fotos, das ist schon was anderes. Ne? Das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei, jeder ist ein Mensch. Und auch ich habe Mitgefühl, aber da muss man schon eine gewisse Professionalität an den Tag legen. Und die Fälle, jeder Fall ist irgendwie schrecklich, ne? Und oft auch nachvollziehbar. Egal, ob es jetzt ein Mord ist oder ein Betrugsdelikt oder irgendwas anderes. Aber das muss man abstrahieren. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Generelle, was ja allen Polizisten so geht und Polizistinnen. Also da ist keiner vorgefeit.
Heike, jetzt sind ja aber so Täterinnen und Täter oft nicht doof, nicht ganz doof. Und nutzen für so Erpresserschreiben oder sowas oft so, ich kenne es aus Film und Fernsehen, so ausgeschnittene Zeitungsbuchstaben. Wäre das auch ein Fall für dich?
Das wäre kein Fall für mich. Also wir begrenzen uns tatsächlich nur auf die Handschriften.
Okay. Mhm.
Also alles Handgeschriebene, egal auf welchem Untergrund, egal welches Schreibmittel verwendet wurde, machen wir. Die Erpresserschreiben, das wäre dann eher so etwas für die Linguisten, für die Autorenerkennung. Da sind wir gerade in Sachsen dabei, ein neues Sachgebiet aufzubauen.
Ah, okay. Dass man da quasi so ein bisschen erkennt, also vorstellen, okay, er benutzt diese Wörter in Kombination mit diesem Wort, das kann man da so ein bisschen rauslesen wahrscheinlich, ne?
Genau, da kommt es eher auf den Stil an und auf die Art und Weise, wie es geschrieben wird. Und da sind auch einige Buchstaben oder Wörter eben mehr nötig. Mhm. Also die brauchen schon 200 bis 4000 Wörter.
Um schon eine große Range.
Ja. Um da vergleichen zu können.
Okay. Genau.
Maike, wie erkennst du denn, ob eine Unterschrift gefälscht ist oder nicht? Also gibt es vielleicht auch typische Fehler, die Fälscher immer wieder machen?
Die Franzi falsch gemacht hat auf der Unterschrift.
Naja,
der
meine Unterschrift, möchte ich dazu sagen, sieht auch heute noch immer anders aus. Ich habe noch nie geschafft, eine Unterschrift gleich zu machen. Die sehen immer unterschiedlich aus.
Aber du hast ja vorhin gesagt, du hast auch die von deiner Mama mal gefälscht.
Das stimmt, aber das ist lange her. Ich war ein Kind. Das war in der Schule. Ich habe mich für die Note geschämt.
Jetzt ist die Frage, wie würde Heike das erkennen? Das ist natürlich jetzt spannend.
So, na, die generellen Fehler verrate ich euch natürlich nicht.
Okay. Wir haben es versucht.
Ich möchte ja keine Handlungsanleitung geben. Aber das Schöne an der Handschrift ist eben die Komplexität. Ne? Und dass so eine Idee, die jemand hat, wie er fälschen möchte, auch immer gehört, dass er in der Lage dazu sein muss, das umzusetzen. Und daran krankt es. Also am Beispiel der Unterschrift vielleicht, bedeutet, dass das eben nicht nur die Form stimmen muss, sondern dass eben auch die Strichreihenfolge passen muss, die Dynamik insgesamt. Und das alles zusammenzubringen in der Schreibsituation, ist es am Tag, ist es am Tisch, ist es an der Wand. Das ist so unterschiedlich. Und da denjenigen, den man fälschen will, auch zu treffen, die Person, und das korrekt nachzuahmen, ist schon schwierig. Mhm. Oft erkennt man anhand der Anfänge von Wörtern oder Buchstaben, ob das gleich losging, ja, oder ob sich da jemand erst reinfitzen musste.
Krass.
Mhm. Natürlich nicht auf den ersten Blick, aber wenn man es dann genauer untersucht, dann...
Stichwort auf den ersten Blick. Mhm. Was kann man so eine grobe Einschätzung geben? Wie lange brauchst du denn, um sowas zu analysieren?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich, je nach Material. Aber wenn wir von einem Normalfall und einem größeren Fall ausgehen, dann so eine Woche, bis so ein Gutachten fertig ist. Also wir brauchen ja neben der Schriftspur, also neben der fraglichen Schreibleistung, immer Vergleichsschreibleistung. Mhm. Das ist ja das Eigentliche, was wir machen, die Vergleichsarbeit. Und da wird erstmal alles einzeln auseinandergenommen. Also erstmal die Spur, wie stellt die sich da mit den allgemeinen und besonderen Merkmalen, was ich schon ein bisschen erklärt hatte. Und dann halt auch die Vergleichsschreibleistung. Und da schaut man eben, wie groß ist die Variationsbreite innerhalb der Vergleichsschreibleistung und passt das dann da irgendwie rein, die Spur? Also stellt sich das so dar, wie in dem Vergleich?
Als Idee beispielsweise, Christian hat meine Unterschrift gefälscht. Und um das so herauszufinden, ob das gefälscht ist oder nicht, würdet ihr beispielsweise von mir ein paar Vertragsakten, die ich mal unterzeichnet habe, die zu Hause bei mir liegen, abholen oder untersuchen, habt dann vielleicht von mir 10 Proben von verschiedenen Verträgen, die ich mal unterschrieben habe, und würdet gucken, ist das, was ihr vorliegen habt als Beweisstück, unterschiedlich zu dem, was ihr von mir als Vergleichsprobe habt.
Genau, okay. So ist es. Das trifft es eigentlich. Wir ermitteln nicht selber. Ne? Das ist bei uns auch ganz wichtig, dass diese Gutachten- und Ermittlungstätigkeit getrennt ist. Also wir bekommen das von den Ermittlern, das Material. Und die müssen natürlich schauen, dass es ähnlich ist. Also wenn es um Unterschriften geht, brauchen wir auch Unterschriften zum Vergleich. Und dass es vielleicht auch aus dem Zeitraum ist, wo die strittige Unterschrift geleistet wurde.
Ich muss bei zwei Sachen nachfragen. Das heißt, ich komme also als Ermittler zu dir und lege dir zwei Schriftstücke vor und erwarte in der Woche von dir das Ergebnis, sind diese beiden Schriftstücke von derselben Person. Das könntest du leisten.
Das könnte ich leisten, wobei ich dir sagen würde, zwei ist zu wenig.
Okay.
Da würde ich dich schon nochmal losschicken.
Ja, okay. Und wenn ich als Ermittler zu dir komme und sage, pass auf Heike, ich habe nur ein Schriftstück, ich möchte in der Woche von dir die Besonderheiten dazu, das könntest du auch leisten. Du würdest mir dann in der Woche sagen, pass auf, das G ist immer besonders, es könnte ein Linkshänder sein, sowas kannst du mir dann auch geben.
Das könnte ich theoretisch machen, praktisch ist es natürlich sehr, sehr selten, weil so eine Schriftverhandlung ein großer Aufwand ist, der natürlich nicht für jeden
also
Fall.
Also besser ist quasi immer dieser Vergleichsfall. Ich lege dir ein was hin und habe noch 10 Vergleichsstücke und du sagst mir, ist von derselben Person oder nicht.
Okay. Was wir auch machen können, ist, den grafischen Tatbestand zu sichern, so nennen wir das dann ein bisschen gestelzt. Mhm. Also wenn man noch keinen Tatverdächtigen hat, dass wir dann einfach nur die Spur uns anschauen, die Merkmale analysieren, unsere Protokolle fertigen und dann das wieder rausgeben. Mhm. Dann kann die Spur, wenn es auf Papier ist zum Beispiel, noch weiter behandelt werden, also untersucht werden auf daktyloskopische, also Fingerabdruckspuren oder auf DNA oder sowas.
Okay. Stimmt, ihr braucht ja alle, also wenn das jetzt wirklich ein Schriftstück ist, braucht ihr alle diesen einen Zettel.
Genau.
Und der muss auf unterschiedlichen Wegen untersucht werden und dann geht das wahrscheinlich wie an so einer Kettenschnurrei um.
Genau.
Von Abteilung zu Abteilung.
Es gibt eine Reihenfolge und wir sind immer die Ersten, weil wir wirklich dieses unbehandelte Original brauchen und danach sind die anderen.
Jetzt ist das eigentlich schon ein guter Punkt. Das heißt, ihr arbeitet immer mit dem Original, du nutzt keine digitalen Tools oder sowas, also Kopien oder sowas?
Naja, manchmal sind nur noch Kopien vorhanden, also gerade für das Vergleichsmaterial, dann nehme ich die als Referenz mit dazu. Aber das ist eben gerade der Knackpunkt. Nur am Original kann ich tatsächlich den Prozess erkennen. Mhm. Und das ist auch der Unterschied zum Fingerabdruck zum Beispiel. Also für uns wäre eine Kopie wie der Fingerabdruck. Mhm. Eine Kopie von einer Handschrift, wie der Fingerabdruck. Mhm. Und wir brauchen aber, also wir sind ja eindeutigerer, wenn es das Wort geben würde, weil wir eben diesen Prozess des Schreibens, also die Tathandlung an sich nachweisen können. Und das können wir nur anhand des Originals tatsächlich machen.
Und welche digitalen Tools nutzt du? Ich kann mir das ja nicht so vorstellen, dass du in deinem Büro nur eine Lupe hast. Was hast du denn da alles rumstehen für Zeug?
Nein, in meinem Büro habe ich ein Mikroskop. Also das ist schon ein digitales Mikroskop, auch mit einer Digitalkamera. Das ist nicht mehr wie früher, dass ich irgendwie nur ein Lüppchen drüber halten muss, weil nichts anderes da ist. Ja. Also. Und damit kann ich natürlich auch medienbruchfrei arbeiten. Also ich kann die Aufnahmen fertigen von den besonderen Merkmalen, die ich dort sehe. Mhm. Unter dem Mikroskop kann die Bilder einarbeiten ins Gutachten und kann auch verschiedene Lichtquellen wählen, also Infrarotlicht oder UV-Licht. Also weil wir eben auch untersuchen, wie ist der Schreibuntergrund beschaffen. Also wir gucken auch nach dem Papier und nach allem anderen, was vielleicht noch auf dem Papier drauf ist. Mhm. Gemeinsam mit unseren Urkundenleuten, also die schauen sich die Stempel an, die Siegel. Mhm. Das wird dann schon im Komplex bearbeitet.
Okay, krass. Jetzt ist das Thema KI gerade ein großes. Kann KI deine Arbeit irgendwann ersetzen?
Ich denke nicht.
Kurz und knapp.
Und das ist nicht nur die Hoffnung. Nein, also KI kann uns definitiv unterstützen. Also es kann mir die Zeilen durchnummerieren. Es kann mir unter Umständen, wenn es eine schöne Schrift ist, vielleicht auch sagen, das ist ein A an Position XY.
Okay.
Aber auch da wird es schon schwierig, weil Schrift eben so individuell ist. Mhm. Und die Lernbasis, die zur Verfügung steht, ja eben nicht gegeben ist. Also es ist ja nicht so wie bei Komponistenschriften oder bei Historikern, die dann eine Schrift digitalisieren von einer und derselben Person. Mhm. Da funktioniert das, da habe ich viel zum Vergleich. Aber wir bekommen ja immer nur Auszüge von den Schreibleistungen und müssen dann klarkommen.
Okay.
Und dann kann die KI ja vielleicht auch nicht richtig erkennen, wie stark ist an der Stelle aufgedruckt, ist mehr Farbe aufgetragen worden, was du jetzt halt sehen könntest. Die KI kann ja wahrscheinlich eher so das Optische bewerten, aber nicht die Bestandteile, die einzelnen oder wie ist das Papier durchgedrückt und so. Da müsste es so viele Parameter geben.
Es gibt extrem viel, genau, was die KI bedenken müsste. Also gerade diese Kombinationen machen es ja aus. Ne? Also klar kann die KI vielleicht auch sagen, da ist die Kugelschreiberpaste ein bisschen dichter drauf, das ist vielleicht stärker aufgedruckt oder langsamer geschrieben oder da hinten wird es dünn, dann ist es vielleicht schneller erzeugt. Aber letztendlich das zu bewerten und zu sagen, ja, das ist tatsächlich ein und dasselbe oder eben auch nicht, das obliegt immer noch also einem Menschen, weil das in der Kombination nicht funktioniert. Die KI müsste ja auch wissen, wie ist das Ganze entstanden und das dann halt noch bewerten. Also ich schreibe ja anders im Dunkeln oder mit voller Beleuchtung. Ich schreibe anders, wenn mir jemand zuschaut. Ne, also es sind ja alles Bedingungen, die da eine Rolle spielen.
Du hast vorhin gesagt, an einer Wand oder an einem Tisch. Ich schreibe natürlich auch anders, wenn ich hochkant schreiben muss, als wenn das senkrecht ist und so weiter. Also ne, das liegt die Hand ja ganz anders auf.
Früher in der Schule, wenn man an der Tafel schreiben musste mit Kreide, stimmt. Das konnte man immer gar nicht lesen.
Krass. Und das sieht halt nur auf den ersten Blick eben anders aus. Ah, ne? Aber wenn man sich es genauer anschaut, dann ist es eben doch ähnlich. Und das ist ja oft auch unser Problem, dass das, was für andere jetzt gleich aussieht oder eben anders aussieht, für uns gleich ist, also oder zumindest auf einen Urheber zurückgeführt werden kann.
Und kannst du zum Beispiel auch Handschriften analysieren, die zum Beispiel absichtlich verändert wurden? Ich denke da jetzt beispielsweise dran, ich bin Rechtshänderin, aber ich würde jetzt mit links schreiben.
Ja, das hatten wir auch schon, die Fälle. Also von der Verstellungstaktik her, es sieht erstmal anders aus, aber die Dynamik ist die gleiche und die Ausführung gelingt eben schlechter, weil es nicht so automatisiert geschrieben ist. Mhm. Außerdem ist Handschrift, sagt man so schön, eine Gehirnschrift. Ne? Also in der Person ganz individuell angesiedelt. Und das sind Bewegungsabläufe, die eben automatisch mehr oder weniger vollzogen werden. Also je nachdem, wie oft jemand oder ja, wie lange jemand schreibt, hat er diese Automatismen einfach verinnerlicht und das ist ganz schwer, davon Abstand zu nehmen.
Also ich könnte mir noch so viel Mühe geben, Heike, du würdest herausfinden, dass ich mit links geschrieben habe.
Okay. Mit genügend Vergleichsmaterial.
Mit genügend Vergleichsmaterial, genau. Ja, so ist es.
Was sind denn so die häufigsten Fälschungsmethoden, Heike, also die du siehst oder die du durchschaust?
Ja, das sind schon die Nachahmungsfälschungen, also Unterschriften nachzuahmen, das haben wir relativ häufig.
Und das muss ich mir vorstellen, das ist unter so Testamenten, dass die dann einfach die Unterschrift quasi fälschen.
Oh, ja.
Oder?
Ja, zum Beispiel, ja. Aber Testamente sind ja was auch handschriftlich noch verlangt wird. Also da haben wir dann schon wieder den ganzen Text auch unter Umständen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, genau.
Aber es kann trotzdem sein, dass jemand ein Testament fälscht, weil wir haben im Einspieler gehört, das kann schon auch ein Arbeitsfeld von dir sein.
Ja, das kommt schon auch
macht
vor.
Macht ja auch Sinn.
Da muss man sich, glaube ich, schon wirklich viel Mühe geben, wenn man das ganze Testament handschriftlich fälscht. Ja. Also dann musst du wirklich doll dabei bleiben. Wie du hast vorhin gesagt, wenn du eine Geburtstagskarte für Oma schreibst, da lässt nach einer halben Seite lässt da die Konzentration nach.
Halbe Seite? Franzi, was schreibst du für Geburtstagskarten? Das sind zwei Sätze und dann ist es vorbei.
Ja. Ja. Ja, beziehungsweise sind da ja auch die Altersschriften also oft nicht mehr vorhanden. Ne? Mhm. Also bei Testamentsfällen, das kommt oft erst sehr spät und das Vergleichsmaterial ist total schwierig zu bekommen. Und die Ausreden sind immer groß. Ja, es war halt ein alter Mensch und, ne, und das sieht eben so komisch aus, weil er alt war oder weil er krank war. Da gibt es schon verschiedene. Klar.
So, Heike, jetzt eine böse Frage von mir. Ich weiß ja, dass das Thema Zeit bei der Polizei immer eine Rolle spielt. Kannst du Fälschungen auf den ersten Blick erkennen oder muss ich mir das vorstellen, du musst dann schon dich wie Sherlock Holmes in deinem Büro mit so einer Lupe verkriechen?
Ja, schon eher noch wie Sherlock Holmes, wenn ich mir etwas aussuchen muss. Also natürlich ist das Auge immer das Erste, ne, was zum Einsatz kommt, also auch ohne Hilfsmittel. Aber am Ende ist es mit dem einen Blick natürlich nicht getan. Also und das Mikroskop legen und verschiedene Lichtquellen nutzen, das spielt schon bei uns eine ganz große Rolle.
Okay. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass es ungefähr eine Woche dauert, ehe du dann wirklich sicher sagen kannst oder dein Ergebnis vorstellen kannst.
So ist es. Deshalb ist es für uns auch immer schwierig, wenn jemand kommt und was hinwirft und sagt, naja, sieht man doch. Oder vielleicht in einer Gerichtsverhandlung noch jemand kommt und sagt, naja, schauen Sie mal kurz drüber, wie ist denn das hier?
Ja. Wie ich gerade mit dem Zettel hier.
Genau, ja, wie du mit dem Zettel. Und dann können sich die Leute das immer gar nicht so vorstellen, weil, naja, sieht man ja. Das kann ja jeder lesen und schreiben auch.
Aber das stimmt, das ist mir auch gerade bewusst geworden, als du erzählt hast. Natürlich sieht die Schrift von Franzi mit rechts anders aus, als wenn sie mit links schreibt. Und ich würde dann schon sagen, na, das sieht man doch, dass das eine andere Person ist. Aber du gehst auf ganz andere Dinge ein. Du gehst nicht auf diesen ersten Blick ein, sondern du analysierst viel tiefer und viel, eben was man nicht mit dem Auge sieht. Das ist mir gerade beim Gespräch auch nochmal bewusst geworden, dass es eben nicht um dieses... Ja, sieht man doch, ist doch klar, dass das eine andere Schrift ist.
Also ich hätte meine Schrift nicht erkannt.
Kann man dann trotzdem sagen, Heike, du hast es schon ein paar Mal angedeutet, dass die Handschrift so individuell ist wie ein Fingerabdruck oder gibt es da Ausnahmen?
Ne, die Handschrift ist schon so individuell. Also eigentlich noch individueller, wenn ich jetzt böse bin, also den Kollegen gegenüber. Also noch mehr einzigartig, wenn man das steuern könnte, weil... Wenn man in dem Bild Fingerabdruck bleiben würde, dann wäre das die Kopie von der Handschrift. Das wäre dann der Fingerabdruck. Mhm, aber was wir untersuchen, ist ja die Schreibhandlung als Prozess, um die Tathandlung an sich nachzuweisen. Also den Fingerabdruck kann man von A nach B setzen oder die DNA von A nach B übertragen werden. Aber die Handschrift ist eben die Tat an sich.
Du hast quasi den Finger vor dir im Prinzip.
Im Prinzip, ja. Also wie der Finger auf den Untergrund wandert, wo er dann sich setzt. Genau. Okay. Also wir gehen ja davon aus, dass jede Handschrift individuell ist. Ne? Das hängt ja immer von der Stimmung desjenigen ab, der schreibt, oder von der Geschwindigkeit. Ne? Ist er unter Stress? Ist es was anderes, wenn ich jetzt meine Unterschrift nach einem Verkehrsunfall unter ein Protokoll geben muss? Oder wenn ich zu Hause sitze, mir in Ruhe was überlege und das Ganze unterschreibe mit meinem Namen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und auch bei eineigen Zwillingen, die ja immer so als Paradebeispiel für Gleichheit herangezogen werden, unterscheidet sich dann schon die Handschrift, weil sowohl die körperliche Konstitution anders ist, es ist eben nicht ein und dieselbe Person, als auch die Rahmenbedingungen beim Schreiben ja immer andere sind. Selbst wenn jemand am selben Tisch sitzt, sind es ja doch immer noch zwei verschiedene Plätze. Ich habe das Blatt vielleicht anders liegen, ich halte den Stift anders. Und dadurch unterscheiden sich auch die Handschriften. Mhm. Natürlich gibt es familiäre Parallelen, die überall vorherrschen. Und man schaut sich ja auch vieles aus dem elterlichen Bereich oder von Freunden oder so ab. Also das spielt auch immer eine Rolle. Aber letztendlich entwickelt jeder sein eigenes Produkt, was ihm halt am meisten zusagt.
Ja. Und Heike, zählen eure Ergebnisse auch als Beweise? Also geht ihr damit vor Gericht?
Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, ja. Das ist ein Personenbeweis, den wir da liefern. Also nur in Anführungsstrichen, nicht nur ein Sachbeweis. Und wir vertreten die Gutachten dann vor Gericht und müssen also darlegen, wie wir dazu gekommen sind, ob wir eher dazu tendieren, dass die Person jetzt ein und dieselbe ist, also ob die Schreibleistung von der Person stammt.
Ist es dann so, wie wahrscheinlich wäre es, dass die Person das war?
Genau, wir haben eine Wahrscheinlichkeitsskala, also wir machen keine absoluten Aussagen, sondern eine abgestufte Wahrscheinlichkeitsskala. Mhm. Die reicht von non-liquid, also es ist 50-50, ich kann es nicht entscheiden sozusagen, bis hin zu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wo dann wirklich eigentlich alles passt und nur noch eine empirische Wahrscheinlichkeit noch übrig bleibt mit 0,00.
Okay. Also ihr könnt da schon Prozent, sehr nah dran.
Also das ist dann schon sehr nah dran. Mhm. Ja.
Gibt es auch mal Gutachten, wo du gesagt hast, pass auf, das ist jetzt mir so unsicher, wir kommen nicht zu einem Ergebnis, und bevor wir das jetzt in das Gutachten schreiben und das so vor Gericht geht und dann vielleicht irgendwie in eine falsche Richtung da die Ermittlung lenkt, gibst du lieber keine Gutachten ab?
Na, das kann ich nicht. Also wenn ich gefragt werde, muss ich auch Stellung dazu beziehen.
Okay.
Aber es bleibt mir ja immer frei, und das nutzt mir natürlich auch zu sagen, das sind jetzt so wenig Merkmale oder so widersprüchliche Merkmale, dass ich nicht sagen kann, ob das zusammenpasst oder nicht.
Okay. Ja. Und dann ist es ja auch eine Aussage.
Und dann ist es auch eine Aussage, dann ist es eben non-liquid, ich kann mich nicht entscheiden.
Ja. Und vor Gericht ist es ja auch nie so, dass nur der eine einzige Hinweis dann irgendwie dazu führt, dass jemand verurteilt wird, sondern sind ja meist so ein Konglomerat aus ganz vielen Dingen.
Genau.
Ja. Genau. Soll ich weitermachen, Franzi, gleich? Heike, wir merken ja schon, dass du voll im Thema steckst. Was fasziniert dich denn genau an dieser Arbeit?
Also eigentlich die Vielfältigkeit. Also es ist nicht auf einen Delikt begrenzt, was wir da untersuchen. Also es geht von Beleidigungen und Bedrohungen über die große Bandbreite von Betrugsdelikten in der Wirtschaftskriminalität bis hin zu Sexualstraftaten und natürlich auch Tötungsdelikten. Also gerade so im familiären Umfeld, zum Beispiel wenn ein Mörder sich umbringt, aber vorher noch eine Nachricht zur Erklärung in Anführungsstrichen schreiben möchte. Also sowas sind auch Sachen, die wir auf den Tisch bekommen. Also sowohl Unterschriften als auch lange Texte. Und diese Vielfalt, das finde ich eigentlich das Spannende.
Und du hast ja auch gesagt, du musst dich in jedem Fall trotzdem so ein bisschen einarbeiten. Es ist ja quasi nicht nur so, dass du die Schrift liest, sondern du hast immer schon eine kleine Geschichte zu dem Fall wahrscheinlich dazu, ne?
Ja, im Idealfall schon, genau. Also wir freuen uns, wenn wir die Geschichte dazu haben. Ja. Okay. Und außerdem ist Handschrift für mich ja auch ein Ausdruck der Bewegung. Also dieses eingefrorene Produkt, was ich bekomme, ist ja immer ein Teil von einer vorher stattgefundenen Bewegung und das finde ich schon seit jeher spannend.
Kannst du uns nochmal mitnehmen, wie du zur Polizei gekommen bist? Du hast schon vorhin gesagt, du bist schon länger Handschriftenuntersucherin. Wie ging denn dein Weg zur Polizei los?
Also die Idee, Polizistin zu werden, die hatte ich schon als Schülerin. ich wollte gerne bei Humboldts Kriminalistik studieren in Berlin und habe dann aber in der Wendezeit Abitur gemacht. Und da war Einstellungsstopp. Und dann bin ich kurzerhand Lehrerin geworden für Sport und Deutsch an Gymnasien.
Okay.
Und hatte mich dann beworben fürs Referendariat nach dem ersten Staatsexamen. Und da das aber nicht klar war, ob wir da einen Platz bekommen, hatte ich mich auch wieder rückbesonnen auf meinen alten Wunsch. Und bei der Polizei mich nochmal beworben für den Seiteneinstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst, den es damals so als relativ neues Angebot gab. Genau, und so bin ich dann zur Polizei gekommen. Bin dann sozusagen von vor der Klasse nochmal auf die Schulbank, habe in Rothenburg studiert und dann das Glück gehabt, dass dort jemand eine Vorlesung gehalten hat aus dem Handschriftenbereich, der sich bald in Rente verabschiedet hat und der halt Nachwuchs gesucht hat. Und dann habe ich dort Praktikum bei dem gemacht. Der hat getestet, ob ich dafür geeignet wäre und fand das gut, was ich da hingelegt habe. Und dann schloss ich tatsächlich 2000 dann noch so ungefähr 5 Jahre eine Ausbildung an zur Sachverständigen, die dann größtenteils beim BKA war.
Okay. Also du bist direkt nach dem Studium eigentlich in den Bereich Handschriften gegangen?
Genau, in die Spezialisierung rein. Okay.
Welcher Jahrgang warst du?
Also 2000 bin ich ins LKA gekommen.
Aber welcher Studien? Rotenburg, genau?
1997.
Aber was ist das?
Ich angefangen.
War das der erste Jahrgang? Oder?
Ach so, der vierte. Okay. Der vierte,
krass. Der vierte. Krass. Ich war der 18. Das klingt gar nicht so lange her.
Ja.
Dafür, dass jetzt schon der 32. ist oder sowas. Das ist sehr verrückt. Eine ähnliche Zeit, aber verrückt, wirklich. Aber dann, Heike, hast du ja quasi jetzt, wenn du das seit dem Studium machst und direkt danach gleich angefangen hast, hast du ja im Prinzip deine Berufung gefunden. Und dann sagen wir vielen Dank für den Einblick in das Thema Handschriftenuntersuchung.
Ja, ich sage auch danke, weil das ja so ein bisschen in Vergessenheit gerät manchmal.
Jetzt nicht mehr.
Das ist auch noch so was.
Jetzt ist es im Podcast für immer und ewig festgehalten.
Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns zu Besuch warst, Heike.
Ich danke euch.
Danke, ciao.
Danke. Tschüss.
So, und wenn ihr jetzt keinen Podcast mehr verpassen wollt, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Ihr abonniert einfach auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr Themenideen, Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@polizei.sachsen.de. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao.
Bis dahin, ciao.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.